Hallo und herzlich willkommen zu unserer 24. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Andreas
und Werner. Ja, und in vielen unserer Folgen haben wir die Perspektive und den Beitrag von Menschen in den Mittelpunkt gerückt, die selbst von psychischen Problemen betroffen sind. Wenn es interessiert, zum Beispiel Folge 7 zum Recovery-Ansatz oder Folge 9 zum Thema Genesungsbegleitung oder Folge 17 zum Thema Therapieberuf und eigene Krankheitserfahrung oder auch die letzte Folge, das war die 23. mit Andreas Kernchen zum Thema Antistigma-Arbeit. Auch heute wollen wir wieder den Fokus auf das Thema der unmittelbar betroffenen Personen richten. Und da haben wir heute zwei Personen zu Gast, Pfarrer Klaus Scheben und Herrn Nico Butten. Hallo.
Ja, hallo. Hallo. Ja, sehr schön, dass ihr beide heute unser Gast seid. Ja, den Klaus Scheben, den kenne ich schon ganz lange. Der ist evangelischer Pfarrer. Wenn ich ihn ärgern will, sage ich immer Anstaltsgeistlicher und arbeitet seit vielen Jahren in der Klinikseelsorge einer psychiatrischen Klinik. Und am wenigsten Zeit, würde ich sagen, verbringt er mit Gottesdienst. Denn wenn man so in der Klinik unterwegs ist, dann trifft man dich immer an allen möglichen Orten, wo man dich nicht erwarten würde. Das heißt, du bist irgendwo überall auch mit dabei. Und das ist irgendwas Besonderes. Und ich erinnere mich auch, dass es immer so ein Thema war, dass die Anstaltsseelsorge, die Klinikseelsorge nicht Therapie macht. Das ist so eine Unterscheidung zu dem, was du machst und das, was vielleicht hauptamtliche Gesundheitsdienstleistungsanbieter in der Klinik machen. Und das passt eigentlich ganz gut zu unserem Thema, denn auch Trialog, über den wir heute sprechen wollen, ist ja keine therapeutische Methode, sondern, wenn ich das sagen würde, so eine Art Beteiligungskultur, wo man auf Augenhöhe versucht, normalerweise würde ja schon Dialog eine tolle Sache sein, drei verschiedene Parteien, sage ich jetzt mal, auf Augenhöhe zusammenzubringen. Und ja, vielleicht stellen wir noch den Nico kurz vor und dann steigen wir ein.
Das leitet ja direkt über zu dem Nico, weil letztlich es geht darum, die Perspektive der Betroffenen auch immer mit reinzubringen. Und ihr macht hier das sogenannte Schulprojekt, aber vielleicht hören wir da auch noch kurz was dazu. Das machst du, Nico. Du machst dieses Schulprojekt, du gehst mit dem Klaus zusammen in Schulen, du machst es über den Verein Elan. Verein Elan ist ein ja, sehr traditioneller Hilfsverein, seit 1969 einer der ersten in der Bundesrepublik gegründeten Vereine von den Pionieren der Sozialpsychiatrie. Professor Kuhlenkampf damals in den 1960er Jahren hat diesen Verein gegründet, gibt es auch heute noch. Und er setzt sich für die Belange psychisch kranker Menschen in dieser Region ein. Und ich bin ganz platt, dass sozusagen nach wie vor der Verein jung geblieben ist und dass ihr zum Beispiel das Schulprojekt macht, wo du sozusagen drin bist. Aber sag ruhig auch weitere Sachen über dich, weil wir haben immer gesagt, wir können immer nur so ein paar Schlaglichter zu unseren Gästen sagen, was sonst gesagt werden muss, sagt ihr einfach selber.
Du bist auch ein Teil von Trialog.
Ja, ja. Es geht ja manchmal darum, auch andere Sichtweisen mit reinzubringen. Und ich glaube, da kann man noch so gut ausgebildet sein. Manchmal hilft es, glaube ich, einfach einen anderen Blickwinkel reinzubringen. Und dafür bin ich da.
Okay, super. Du bringst quasi den Blickwinkel der eigenen Krankheitserfahrung mit.
Genau.
Trialog. Und vielleicht müssen wir, jetzt haben wir schon so oft Trialog gesagt, das ist ja so ein Kunstwort. Wenn man das googelt, findet man auch ganz seltsame Sachen von Immobilienagenturen bis irgendwas. Wenn wir Trialog sagen, dann meinen wir ja eine Art, ja, ich hab's eben mal Beteiligungskultur genannt. Also das heißt, das Psychiatrie-Erfahrene, Angehörige und professionell in der Psychiatrie Tätige quasi sich zum Austausch treffen, um idealerweise zumindest die Perspektive der anderen kennenzulernen, aber eigentlich auch, um voneinander zu lernen, so würde ich es mal sagen. Korrigiert mich, wenn ich das jetzt irgendwie falsch zusammengefasst habe. Ich erinnere mich noch tatsächlich, das ist gar nicht so alt, als ich mit meiner Arbeit begonnen habe, vor 30 Jahren etwa, da war so der Start, so Ende der 80er Jahre, glaube ich. Ich war dann immer auch in Hamburg bei so einem sozialpsychiatrischen Kongress, Forum Rehabilitation, um Thomas Bock. Da gab es auch die ersten Kongresse, wo man zum Beispiel Menschen mit Psychiatrieerfahrungen in einen Fachkongress eingeladen hat. Das war Sensation und hat sich von da, wenn ich das richtig erinnere, dann über die Psychose-Seminare, so hießen die, glaube ich, zu Beginn, auch durch die Republik verbreitet, also wo sich trialogisch diese drei Parteien getroffen haben. Ist das richtig?
Ja, 1989 war der Staatsschutz in Hamburg und da hat Thomas Bock und die Dorothea Buck, die selbst Psychiatrie erfahren, dass sich sehr engagiert hat, nach ihrer Erfahrung auch im Dritten Reich, wo sie ja zwangssterilisiert wurde. Und ihr Hauptanliegen war immer sozusagen der gleichberechtigte Austausch, dass alle drei Parteien oder wenn es gut geht auch noch mehr, auch noch die Gesellschaft, der Quadrolog, zusammen am Tisch sitzen und voneinander lernen, miteinander sprechen, und das war halt ihr Leben sozusagen. Und der Trialog lebt einfach von diesem gleichberechtigten Austausch und hat sich dann eben seit 1989 dann über die ganze Bundesrepublik auch ausgebreitet. Und manchmal ist das ja auch ein schöner Zufall. 1989 war ja auch die Öffnung der Mauer. Das ist okay. So gesehen auch mehrere Mauern haben da angefangen zu fallen.
Okay, das kann man sich gut merken.
Ja, stimmt. Ja. Vielleicht so.
Und vielleicht auch diese einfache Wortlogik, die da drin steckt. Ich habe immer so, also die hast du eben schon gesagt, Dialog, Austausch zwischen zwei Personen. Das hast du schon gesagt, Quadrolog wäre ein Austausch zwischen vier Personen. Und worum es hier geht, wäre der Trialog, also Austausch von drei Gruppen. Es geht ja nicht um einzelne Personen, sondern um drei betroffenen Gruppen. Man meint wahrscheinlich die Menschen, die selber betroffen sind, psychiatrieerfahrene Menschen als Bereich, als ein Teil von Trialog, der zweite Teil die Angehörigen und als dritter Teil die Professionellen, die mit.
Als Pfarrer erzähle ich ja gerne noch Geschichten im Gottesdienst oder unterrichte ich auch Religion in der Klinik, und da gibt es ja dieses schöne Märchen von dem Elefanten und dem Blinden. Dass die Blinden einen Elefanten ertasten und jeder nimmt was anderes wahr. Den Bein, das Bein sozusagen als Turm und den Rüssel wieder etwas anderes. Und ich finde, das macht den Trialog so interessant und spannend, dass jeder auch für sich aber etwas Neues entdecken kann. Und das, so erlebe ich auch meine Rolle als Seelsorger, dass ich da auch als Lernender wirklich hingehe und dass das ein echtes Gemeinschaftswerk wird. Und das finde ich irgendwie das Tolle auch an den Psychiatriegesprächen und Trialog. Und auch wenn wir an die Schulen gehen, dass auch die Schüler und Schülerinnen, die auch immer ganz spannende Fragen stellen und so wirklich dann auch ein Gefühl hat, diese Beteiligungskultur, die wird wirklich mit Leben gefüllt und es ist wirklich auf Augenhöhe und es wird ein Miteinander. Und für mich war das damals, auch als ich angefangen habe als Seelsorger, so eine entscheidende Erfahrung, dass ich nicht nur für andere da bin, sondern mit anderen etwas entwickeln kann und aufbauen kann. Ich finde, das macht Psychiatrie auch so lebendig und so spannend. Früher war das Psychiatrie für mich immer etwas so, weiß ich noch, in Schulzeit, ich bin halt in der Nähe von der Klinik aus der Schule gegangen, so etwas sehr Rätselhaftes und Geheimnisvolles.
Ja, in Düsseldorf?
Ja, in Hilden.
Okay.
Also und von daher hatte ich auch mein Bild von Grafenberg.
Kamen die Hilden auch nach Grafenberg?
Ja, da war gut, da war Langenfeld, aber ich selber auch in Düsseldorf gewohnt und, und das hat immer so einen gewissen Reiz gehabt und mich war halt total interessiert, deshalb finde ich eure Serie auch so toll. Ja, der Alltag der Menschen. Wie sieht der Alltag psychisch Erkrankter aus? Wie sieht der Alltag der Klinik aus? Und neben halt diesen Extremerfahrungen, die es natürlich auch gibt. Und das hat mich irgendwie dann später dann wieder erfasst, als ich mich auf die Stelle beworben habe. Und seitdem, fast 30 Jahre, ist jetzt auch hier, als ich hier angefangen habe, ist das wirklich eine Lebensaufgabe geworden. Und gerade auch jetzt in der Verbindung mit dem Schulprojekt und anderen Erfahrenen finde ich auch eine große Bereicherung. Und da kommt man vielleicht später noch dazu, auch von dem Psychiatriegespräch nochmal das eine oder andere an Beispielen.
Das finde ich wichtig. Psychiatriegespräch ist ja klassisch, das wäre das Kern von dem Thema Trialog, weil das ist ja gelebter Trialog am Psychiatriegespräch. Früher hießen die Psychose-Seminare, ihr habt euch, glaube ich, umgenannt. Wie lange gibt es diese Düsseldorfer Psychiatriegespräche?
Die gibt es seit 2001. Und es hat sich gezeigt, dass es halt nicht nur um das Krankheitsbild Psychose geht, sondern dass Menschen einfach mit also ganz anderen Krankheitserleben hinkommen. Und es soll ja auch nicht die Krankheit im Mittelpunkt stehen, sondern sozusagen der Umgang mit psychischer Erkrankung, sowohl in der Klinik als auch im Alltag. Und deshalb haben wir das so geöffnet und sozusagen im Psychiatriegespräch umgetauft.
Und da trefft ihr euch alle x Wochen an einem neutralen Ort? Oder wie darf man sich das vorstellen? Also, Psychoseseminar ist ja so, ich sag mal, einmal im Monat in irgendeiner Kirche oder in irgendeiner Volkshochschule.
Das kommt dem schon sehr nah. Also in der Regel, also bis vor Corona, Corona hat natürlich ja, nochmal einiges außer Kraft gesetzt, treffen wir uns zweimal im Jahr zu einer Staffel A6 Abende, die dann mittwochs von 6 bis 8 Uhr für 2 Stunden stattfinden, mit einer kleinen Pause mittendrin. Mhm. Und ja, laden dann ganz bunt Leute ein, die uns interessieren, wo wir sagen, die haben auch, bringen auch Themen mit, die für alle relevant sind. Da geht es manchmal natürlich auch um harte Themen, wie Umgang mit Medikamenten. Oder aber wir hatten jetzt letztens zum Beispiel den Manager von Borussia Düsseldorf zu Gast und der hat einfach mal erzählt, wie Teilhabe über das Tischtennisspielen ganz leicht funktionieren kann. Hat dann irgendwie Tischtennisball laufen lassen über die Tische und schon waren wir im Gespräch. Und das fand ich irgendwie auch so toll, dass da auch Leute hinkommen, so ein Manager, für den das eigentlich auch ja schon etwas Besonderes ist, zu einer kleinen Gruppe auch zu gehen und trotzdem diese Begeisterung zum Beispiel an Sport und Bewegung, was total wichtig ist, auch für psychisch erkrankte Menschen oder für mich auch als Fahrer, muss ich auf dem Stand auch gestehen. Ne? Ja, und dann das, was einfach so das Leben irgendwie auch lebenswert macht und schön und Menschen auch glücklich, und darum soll es eben auch gehen. Ne? Oder wir haben jetzt zum Beispiel digitale Barrieren, die Menschen auch überwinden müssen, gerade in Zeiten von Corona. Ja. Oder das Thema Einsamkeit, über ein Partnerschaftsprojekt auch vom Verein Elan, das wir vorgestellt haben. Oder eben auch, jetzt kommt am Mittwoch zunächst mal das Thema offene Psychiatrie. Also da, also ein ganz breiter Bogen und hängt einfach immer vom Vorbereitungskraft, also auch ab, wer welche Ideen mit einbringt und wer uns dann zur Verfügung steht, auch als Gesprächspartner oder Partnerin.
Und der Gedanke ist tatsächlich, da, das ist das Trialogische daran, dass in der Regel da Menschen mit Krankheitserfahrung, Angehörige und Professionelle oder Bürger sitzen, die sich austauschen, damit man ins Gespräch kommt zu einem Thema, aber damit man überhaupt mal zusammenkommt, gibt es diese Einrichtung, das heißt Düsseldorfer Psychiatriegespräche.
Genau, das ist dann in der Regel so, dass jetzt, wenn ich mal zum Manager bleibe, Herr Preuß, der hat am Anfang seinen Input gegeben, weil das für den, das Inklusion schon so ein Herzensthema auch bei ihm ist. Da hat er einfach so seine Erfahrung berichtet, wie das bei Borussia aussieht. Die haben eine spezielle Parkinson-Gruppe zum Beispiel. Mhm. Und dann haben wir darüber dann so angefangen, uns untereinander auszutauschen. Ist es überhaupt mit Sport? Wann war ich das letzte Mal überhaupt an einer Tischtennisplatte? Wie war das überhaupt früher in meiner Jugend? Und kann ich das zum Beispiel, ich bin jetzt auch schon im reiferen Alter, vielleicht auch mal wieder neu angehen und aufleben lassen? Und da geht es halt weniger um die Krankheit als mehr, um miteinander in Bewegung zu kommen. Ja. Zum Beispiel.
Ja. So, ne? Und in so einem Forum sind dann die Gruppen vertreten. Es ist offen und in der Regel, weil es wahrscheinlich von einem bestimmten Kreis von Leuten organisiert wird, die in so einem Verteiler auch sind, ist wahrscheinlich sichergestellt, dass da auch auf jeden Fall die Menschen, die es betrifft, also Psychose-Erfahrene und Angehörige, dann auch in der Regel dahin kommen auch. Also schwer. Aber es ist generell offen, man kann auch jeder dahin.
Ja, also herzliche Einladung, da auch wirklich teilzunehmen. Und natürlich sind schwerpunktmäßig auch Menschen mit Erfahrung da, mit Krankheitserfahrung. Wir würden uns freuen, wenn auch Angehörige kommen.
Ja.
Und dann halt meistens aus dem ambulant betreuten Wohnen, auch professionell Tätige. Mal haben wir Gäste aus der Graf-Recke-Stiftung, also das wechselt auch immer wieder.
Aber ich sag mal, aus dem Klinikum kommt, glaube ich, auch immer ein oder zwei Sozialarbeiter.
Genau, aus dem Klinikum kommen Sozialarbeiterinnen oder jetzt ein Psychologe, der daran teilnimmt. Ja. Manchmal auch ein Arzt oder eine Ärztin, aber das könnte alles sozusagen auch mal etwas mehr werden.
Ja.
Und wie gesagt, da geht es halt wirklich darum, einfach ins Gespräch zu kommen und vor allen Dingen auch einander zuzuhören und sich ausreden zu lassen. Deshalb begrenzen wir auch so ein bisschen die Redezeit und sagen, wenn jemand zum Beispiel, kann ja sein, dass jemand ein akutes Problem hat, was ihm wirklich auf der Seele liegt, dann sagen wir, dass man auch hinterher ist auch noch Zeit, da können wir nochmal in Ruhe sprechen oder du kannst vielleicht auch nochmal, gerade wenn zum Beispiel ein Psychologe auch von der Klinik ist, nochmal im Nachgang nochmal einen Kontakt suchen, dass es so sich verteilt, dass alle auch Möglichkeit haben, auch wirklich zu Wort zu kommen. Das ist uns also wirklich ganz wichtig, dass das auch gleichmäßig verteilt wird.
Da habe ich mal eine Frage. Also Trialog bedeutet ja, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Und gleichzeitig gibt es ja immer eine Fallhöhe. Also es gibt ja immer eine vom Gesunden zum Kranken, vom jemand, der kann, jemand, der nicht kann. In manchen Dingen, jetzt nicht unbedingt in allen Bereichen, aber es gibt da irgendwie immer ein Gefälle. Jemand, der professionell da ist und jemand, der mit eigenem Leid da ist. Ist solche Kommunikation auf Augenhöhe wirklich möglich? Frage ich mich manchmal, weil
also, wie erlebst du es? Also ich sag mal, als der Klaus das so gesagt hat, also ich erinnere mich so, als ich angefangen habe als Ergotherapeut, ziemlich genau 1992, also wenige Jahre, und das miterlebt habe, bin ich tatsächlich in Kleve, weil da war meine Arbeitsstelle, einmal im Monat zum Psychoseseminar gegangen, weil ich da viel gelernt habe. Ja, also wirklich, also das erinnere ich noch gut. Das war mal was mehr interessant, mal weniger. Aber auch, sage ich mal, die Perspektive der Betroffenen ganz ehrlich, ohne Abhängigkeit voneinander zu hören. Also ich war nicht deren Therapeut oder die kannte ich vielleicht auch gar nicht gut. Kleve ist relativ überschaubar, man kennt sie schon. Aber das fand ich schon sehr, sehr spannend. Und das hat mir sehr viel auch geholfen. Also da würde ich zum Beispiel sagen, da war vielleicht eine Fallhöhe da, die war aber in die andere Richtung. Also die hat sich nicht definiert über ich bin Therapeut und das war jetzt ein Mensch mit Krankheitserfahrung. Und da habe ich dann eher hochgeguckt, weil ich was lernen wollte, und das hab ich auch. Das hat mir sehr geholfen. Also, aber wie ist es, wenn du triologisch was machst? Erlebst du, dass es gelingen kann?
In der Schule bist zum Beispiel? Ja.
Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass man offen miteinander kommunizieren kann und auch menschlich. Ich glaube, es geht dann gar nicht darum, dass jemand krank ist und jemand nicht krank ist und jemand es besser weiß oder nicht besser weiß, sondern dass man sich erstmal begegnet.
Ja.
Und ich glaube, so ist das auch bei eurer Arbeit irgendwie, wenn ihr einem Kranken gegenüber sitzt, dann ist der nicht für euch erstmal der Kranke, sondern erstmal der normale Mensch. Und in manchen Dingen weiß man es besser und in anderen Dingen
nicht. Der ist besser.
Ja, genau.
Naja, so ist das Ganze ist ja nicht. Wenn wir in diesem Setting zusammensitzen, wenn wir Podcast machen oder wenn ich mich, was weiß ich, in meiner Freizeit betätige oder wenn ich in der Rolle, keine Ahnung, als Vereinsmitglied oder sowas bin.
Ja.
Aber wenn ich in meiner Rolle als Psychologe bin, dann ist so schon eine bestimmte professionelle Arbeitsbeziehung vordefiniert. Und dann kommt jemand zu mir meistens, weil es berufliche Probleme gibt und ich dann aus meiner professionellen Rolle heraus mich dazu äußern muss. Und das ist natürlich schon ein Unterschied. Insofern sind diese Psychoseforen oder Trialogforen ja was Neues und was anderes, weil wenn wir uns in dem Zusammenhang besprechen, ist es ein anderes Setting.
Ja.
Hast du auch eine andere Rolle, dann bist du suchst du nicht Hilfe bei mir, sondern du bist einfach Experte in deiner Angelegenheit und du bringst zu diesem Phänomen psychische Erkrankung, Psychose, bringst du deinen Beitrag als Experte in deine eigenen Sache ein. Du bist ja nicht dazu, bist nicht hergekommen, weil du zu mir sagst, ich suche Hilfe, sondern es ist eigentlich ein ganz anderes Setting. Und dieses Setting ist, denke ich, wertvoll und kann das Verständnis für Psychosen und für psychische Erkrankung voranbringen.
Trotzdem ist ja diese Sorge berechtigt.
Ja.
Also gerade bei Frage auch der Medikamente. Also und was halt so der Anfangszeit so das große Ideal war, war tatsächlich auch, das hat Thomas Bockmann so formuliert, so einen herrschaftsfreien Raum zu schaffen. Das ist der große Traum. Und die Dorothea Buck eben so von einer gesprächsbereiten Psychiatrie. Also liegt so Ideal und Wirklichkeit manchmal auch ein Stück auseinander. Es gibt weiche Themen, wie jetzt bei Borussia Düsseldorf Tischtennis spielen.
Oder Bewegung.
Da kann man sich relativ herrschaftsfrei und auf Augenhöhe begegnen. Aber gerade bei Fragen der Medikamente oder noch krasser auch bei Zwangsbehandlung, da kommt natürlich auch vor, dass jemand, der hier in der Klinik ist, auch zum Beispiel jemanden Patientin und Patienten wieder trifft. Man braucht schon ein bisschen Fingerspitzengefühl. Das ist genauso, wie Sie auch sagen, immer auseinanderzuhalten und klar zu haben, in welcher Rolle bin ich hier.
Ja.
Und
da verhalte ich mich auch als professionell Tätiger, selbst als Pfarrer oder Seelsorger, glaube ich, ein bisschen anders, als wenn ich da sozusagen ganz privat da auch wäre. Ja. Das finde ich, von daher stimmt das schon, dass das auftreten kann, aber Sinn und Zweck ist eigentlich natürlich genau was anderes.
Du musst auch einen Rollenwechsel vollziehen. Du bist, wenn du in einem Psychose-Forum bist, dann bist du wahrscheinlich auch kein Seelsorger, bist du einfach auch Teil dieses Psychose-Forums, oder?
Es ist eine
oder wenn ich das als Psychologe besuchen würde, bin ich, wissen zwar alle, ich bin ja Psychologe, aber ich würde da eher erstmal zuhören und ich bin ja da nicht, weil ich an diesem, war auch schon nicht oft, aber ein paar Mal war ich auch im Düsseldorfer Psychoseforum, da Psychoseseminar war da. Hatte ich eine andere Rolle, da wollte ich jetzt nicht, da war ich nicht da, weil mich jemand um Hilfe gebeten hat. Sondern ich wollte was erfahren, ich wollte auch meinen eigenen Horizont erweitern.
Genau.
Und trotzdem hast du ja gerade gesagt, dass trotzdem für Rückgespräche oder für notfalls Auffanggespräche im Anschluss immer Zeit ist. Also
dann ist wieder ein anderes
Setting. Genau, verändert sich das wieder.
Aber was ich jetzt mal raushöre, ich fasse mal so zusammen. Tatsächlich gestartet ist das trialogische Idee noch als Psychose-Seminar.
Genau.
Ihr habt es zum Beispiel schon, und das ist irgendwie auch naheliegend, von diesem einen Krankheitsbild, sage ich mal, entfernt, indem ihr es Düsseldorfer Gespräche genannt. Oder
Düsseldorfer Psychiatriegespräche.
Düsseldorfer Psychiatriegespräche.
Genau.
Also für alle, die jetzt in der Düsseldorfer Umgebung wohnen, Klaus hat eben gesagt, gerne auch Angehörige, herzliche Einladung, dahin zu kommen. Wir packen die Adresse in die Shownotes, da kann man es auf jeden Fall finden. Aber vielleicht für alle, die jetzt weiter wegkommen, wir wissen ja auch, dass nicht nur Düsseldorfer Hörer dabei sind, es gibt fast in jeder Stadt auch eine trialogorientierte Gesprächsplattform. Mal heißt die vielleicht Psychose-Seminar, mal heißt die Trialog-Seminar, mal heißt die anders. Es gibt eine Internetseite, wo man das nachgucken kann. Das heißt trialog-psychoseseminar.de. Packe ich auch in die Shownotes. Da kann man seinen Ort eingeben und den Umkreis, in dem man sucht. Und dann kriegt man aus weit mehr als 100 Adressen, also mit 100 waren es schon 1990, glaube ich, kriegt man angezeigt, wo der nächste Anbieter ist. Also das heißt, wer jetzt Lust bekommen hat, auch mal auf Augenhöhe sich auszutauschen, vielleicht voneinander zu lernen, das ist ja so geben und nehmen, würde ich mal sagen, und auch mal so einen Rollenwechsel zu vollziehen, kann da ganz unverbindlich mal reinschnuppern, egal ob man Psychiatrie erfahrener oder krankheitserfahrener Mensch ist, ob man Angehöriger ist oder auch professioneller Mensch oder auch in Ausbildung. Weil ich finde, das ist, wenn man was voneinander lernen will, gerade wenn man einen neuen Beruf ergreift, ist es ja vielleicht auch mal spannend, sag ich mal, die andere Perspektive auch in einem geschützten Raum kennenzulernen, wo man keine Abhängigkeiten voneinander hat. So, das ist so eine Einladung dazu, finde ich. Also das heißt, das kann man googeln, Trialog-Seminar, Psychose-Seminar, Trialog-Psychiatrie. Und dann findet man wahrscheinlich überall was. Das geht bis in die Schweiz, habe ich gesehen, weil wir haben auch Schweizer Hörer. Also auf trialog-psychoseseminar.de sind auch Schweizer Adressen. Also alle deutschsprachigen.
So ein bisschen wie bei Wetten, das hier.
Ja, genau, so ein bisschen wie bei Wetten, das. Und dann findet man das auch da. Ja, weil die Idee ist ja, wir wollen ja, dass die Podcast-Hörer nach den 30 Minuten vielleicht was daraus machen. Also, dass die gucken können, hey, das finde ich einen interessanten Gedanken, dann sollten sie es googeln, sich mehr für das Thema interessieren und dann natürlich auch ins Handeln kommen.
Wenn ich vielleicht noch eins anfügen darf, ja. Auch nochmal nach den auch durchaus auch kritischen Rückfragen.
Ja.
Trialog ist auch kein Selbstläufer.
Ja.
Das muss man sich auch klar sein. Das ist teilweise auch Übung, das ist Arbeit, so eine Gesprächskultur auch einzuüben. Und darum geht es auch den beiden Erfindern, auch Dr. Buck und Thomas Bock, denen ist das auch klar gewesen. Das verlangt manchmal auch von allen etwas, ihre eigene Rolle bewusst zu verlassen, auch ein Stück zu reflektieren, sich auf andere Perspektiven einzulassen. Aber es lohnt sich. Ich finde, es lohnt sich auch, gerade wenn einem auch dieses Wort, große Wort von demokratischer Psychiatrie und Vielfalt, wenn einem das wirklich am Herzen liegt, dann lohnt sich auch die Arbeit und kann eben auch übertragen werden, sozusagen von diesem Gesprächsforum auf Schulen, also auf andere Orte. Es gibt viele andere Orte, bis auch am Arbeitsplatz oder wir hatten sogar mal eine Anfrage von der Bundeswehr, dass man da auch an andere Orte mit seinem Gedanken geht und seinem Anliegen.
Also, Also schön, dass du es nochmal so sagst, weil ich würde auch sagen, es lohnt nicht, da nur einmal hinzugehen. Man muss es ein bisschen üben. Genau. Das heißt, das ist auch ein guter Gedanke mit diesen Staffeln, den ihr hier in Düsseldorf habt. Also es macht schon Sinn, das eher mehrmals hintereinander zu besuchen, einfach um ein bisschen Übung zu kriegen, vielleicht auch den Mut zu fassen, selber einen Beitrag zu leisten, seine Perspektive darzustellen. Und das muss nicht beim ersten Mal gelingen. Vielleicht braucht man da auch ein bisschen Zeit für, guckt sich erstmal an, wie wird hier miteinander gesprochen, sich ausgetauscht. Also von daher macht es auch Sinn, sich darauf einzurichten, dass man vielleicht auch eine Kultur entwickeln muss. Genau. Das ist kein Selbstläufer, da hast du völlig recht. Ich erinnere auch die ersten Kongresse, die trialogisch noch waren in Hamburg. Die ersten 2, 3 Kongresse waren wirklich sehr anstrengend. Ja, weil da war zum Beispiel ganz typisch, dass man Menschen, die wahnhaft das Publikum ohne Punkt und Ende was erzählt haben, die hat man, und das war eigentlich nicht in Ordnung, nicht unterbrochen, weil man gedacht hat, das wäre unhöflich. Ja, aber man wusste, dass dann, man würde ja auch jedem nicht wahnhaften Menschen, der ohne Ende redet, irgendwann sagen, danke, jetzt machen wir hier irgendwie mit unserem Thema weiter. Ne? So. Also das musste man sich auch da erarbeiten.
Das so regeln zum Beispiel, genau, du hast schon sowas gesagt, weil ich glaube, sowas ist einfach wichtig, dass man so eine Begrenzung macht, dass man irgendwie für einen Rahmen sorgt, dass es nicht entgleisen kann, weil ich könnte mir vorstellen, das hat auch viel mit Emotionen zu tun und ihr wollt ja wahrscheinlich auch kontroverse Aspekte der Psychiatrie in so ein Psychiatriegespräch mit reinbringen und da muss man wahrscheinlich schon irgendwie achten, dass vielleicht dann jemand, der dann keine Ahnung, vielleicht auch hier in der Klinik schlechte Erfahrungen gemacht hat oder vielleicht noch unter dem Eindruck einer geschlossenen Unterbringung steht, der dann vielleicht da das zur Sprache bringt, was gut wäre, aber man müsste dann schon auch versuchen, dass es nicht entgleist, dass alle zu Wort kommen und so. Da habt ihr wahrscheinlich auch irgendwelches Handwerkszeug euch zugelegt, dass es funktioniert.
Also fängt an mit der zeitlichen Begrenzung. Ja. Also sagen wir 2 Stunden und nach 1 Stunde Pause 10 Minuten.
Das ist
auch ganz klar, dass man mal Luft holen kann, dass jeder auch gebeten wird, sich kurz zu fassen. Und auch darauf Acht zu geben, auch mit dem anderen zu Wort kommen zu lassen. Ja. Das ist auch mal ein ganz entscheidender Punkt. Und halt, dass es ganz auch vertraulich ist. Das ist so, dass man auch sicher sein kann, dass das nicht weiter auch nach außen getragen wird. Und wenn dann also tiefer gehende Fragen auch aufkommen, dass man sagt, okay, da ist hinterher noch Raum für. Aber das ist eigentlich die Voraussetzung für die Teilnahme, dass man dazu bereit ist, wirklich auch von anderen zu lernen. Sogar unabhängig, in welchem Zustand man auch hinkommt. Das ist von daher wirklich vielleicht auch ein Übungsfeld. Also ich glaube auch, dass gerade was du erzählt hast von den Anfangsjahren, dass es auch innerhalb der Psychiatrie auch so eine Entwicklung stattgefunden hat, dass man zunehmend mehr eben auch so eine Gesprächskultur auch eingeübt hat, wo man auf Augenhöhe miteinander umgeht und halt, ihr hattet ja auch mal hier aus Dresden ein ganz tolles Projekt zu Gast, dass man aufeinander Acht gibt und das betrifft alle. Das betrifft alle Beteiligten.
Vielleicht darf ich das mal mit unserem Schulprojekt. Wir gehen auch in Schulen und reden mit Schülern über psychische Krankheiten. Und da zwingen wir ja quasi die Leute zuzuhören.
Schulunterricht ist,
genau. Weil Schulunterricht ist, es ist 1,5 Stunden lang, können die nicht weglaufen. Und gleichzeitig ist es aber ein Publikum. Und selbst wir haben auch in unserer Gruppe Leute, die sind schwer krank. Und da muss man Rücksicht drauf nehmen und sagen, okay, wir können dir nicht alles abverlangen. Und gleichzeitig muss man dem aber Grenzen setzen und sagen, okay, die Schüler hören dir jetzt gerade aber nicht mehr zu. Die hört keiner mehr zu. Du kannst jetzt nicht 1/2 Stunde lang ohne Punkt und Komma reden, sondern wir müssen das auch ordnen. Ja. Und wir müssen auch sagen, so, hast genug erzählt oder dir hört keiner mehr zu. Und sowas muss man offen kommunizieren auch miteinander.
Verständlich. Aber ein Verständnis, ich habe das gar nicht richtig verstanden. Das heißt, ihr geht immer zu mehreren in die Schule. Das heißt, du gehst nicht alleine in die Schule oder mit dem
Manchmal Klausel.
Und dann müsst ihr es auch, wenn ihr es schwer kranke Leute habt, die sich nicht selber begrenzen können, krankheitsbedingt vielleicht nicht begrenzen können, müsst ihr da Regeln einführen, damit die Veranstaltung funktioniert.
Ja. Ja gut, das ist jetzt mal im Einzelfall so passiert, aber
in der Regel ist schon die Voraussetzung für die Teilnahme am Schulprojekt,
genau,
dass man da auch
so stabil genug ist,
auch mit den Schülern auch umzugehen. Ja. Und das ist eigentlich schon auch die Voraussetzung.
Genau.
Und wir gehen in der Regel zu dritt, sind wir da, und teilen dann noch eine Doppelstunde das auch ein bisschen auf nach Krankheitsbildern und halt auch nach den Fragen der Schüler. Und weil die halt einmal natürlich interessiert sind, so ein bisschen so an dem Klinikalltag, natürlich an den manchmal sensationellen bestimmter Krankheitsbilder wie Schizophrenie. Mhm. Und dann versuchen wir es auch ein bisschen so zu steuern. Und das setzt eben einfach voraus, dass alle, die da vorne auch mitstehen, auch gelernt haben, damit umzugehen. Das ist schon auch einfach eine Voraussetzung.
Und gleichzeitig aber auch, dass die beschützt werden. Also wenn jemand sich nicht selbst begrenzen kann, dann muss man ihm vielleicht helfen, sich zu begrenzen. Also wenn man Angst hat, vor Leuten zu sprechen, dann kann man ja manchmal sich um Kopf und Kragen reden und am Ende noch seine Kontonummer verraten, weil man denkt, okay, ich muss einfach weiterreden, damit die Leute irgendwie unterhalten sind. Und da muss das machen wir schon, wir passen darauf auf, dass man aufeinander Acht gibt und das begrenzen kann.
Ja. Und vielleicht noch eine Erfahrung. Wir haben auch einen intensiven Kontakt zu einer Hauptschule, also Benedikt-Hauptschule. Das finde ich ganz toll. Also manchmal von Schulform Fragen zu hören, wo man eher dachte, wie kann man vom Gymnasium. Also das finde ich irgendwie auch nochmal ganz spannend. Oder wir gehen auch ein Berufskolleg, zum Beispiel in Rating, wo sich dann Berufsschüler auch überlegen, kann ich vielleicht später selber mal beruflich in dem Bereich aktiv werden. Und das hat viele Facetten. Also das finde ich auch so ein Schulprojekt.
Was für Fragen kommen dabei zum Beispiel? Was wollen Schüler denn so wissen?
Also erstmal begegnet man sich, glaube ich, auf Augenhöhe, weil jeder hatte schon mal irgendwie die Gefühle wie Traurigkeit, Angst, Liebeskummer, keine Ahnung. Also ganz viele Gefühle, die man im Kranken hat, hat man im Gesunden auch.
Ja, klar.
Also kann man erstmal Gemeinsamkeiten finden. Und natürlich sind Schizophrene häufig ein bisschen interessanter. Ich bin da mit Depression ein bisschen langweilig, aber
tut mir leid.
Ja, es ist manchmal ein bisschen traurig. Ich habe schon gefragt, ob ich ein paar neue Diagnosen bekommen kann oder so. Das sind wirklich Fragen wie, ja, nimmt man da Medikamente? Wie ist es passiert? Wie kommt das? Ich habe da ganz häufig auch irgendwelche Fragen wie, ja, ich habe da eine Freundin und die verhält sich so und so. Ja, wie verhalte ich mich da? Mhm. Wo suche ich Hilfe? Mhm. Hilft Hilfe suchen überhaupt? Mhm. Und dass solche Krankheitsbilder auch immer viele, viele Seiten haben können. Also dass Jungs manchmal unglaublich aggressiv sein können oder so. Und dass man, ich glaube, was wir in der Hauptschule zum Beispiel gelernt haben, ist, dass die unglaublich empathisch sind. Also das war jetzt 8. Klasse und da bin ich so ein bisschen vorurteilsmäßig reingegangen und habe gedacht, okay,
die sind vielleicht... Hauptschule,
die sind vielleicht... Die haben also einfach, dass die Konzentration in 1,5 Stunden ist eine ganze Menge. Ja. Aber die waren wach, die waren interessiert, die waren empathisch, die waren da. Wir hatten da zum Beispiel einmal, und da wurde gesagt, der wollte vor der Stunde noch aus dem Fenster springen. Und jetzt war er da. Und dass sowas oft auch irgendwie im Grunde Gesprächsthema auf einmal wird. Mhm. Also dass dann oute ich mich quasi als Kranker und es ist okay, dann muss ich keinen anderen outen. Und man kann auf einmal über das Thema Krankheiten reden und kann sagen, okay, so ist das. Mhm. Und ganz häufig sind natürlich Kranke in der Klasse oder Leute haben irgendwie eine kranke Mutter oder so. Und auch bei Sucht oder so, ganz viele haben da irgendwelche in der Familie oder so. Und darum sind es immer ganz viele Themen, die auch unglaublich nah sind. Mhm. Und das ist toll an unseren Stunden, dass wir sowas erstmal öffnen können. Mhm. Und Lehrer sagten uns dann schon mal als im Nachhinein, dass man auf einmal mit mir verglichen hat. Also zu sagen, ja, ihr wisst doch, wie Nico damit umgegangen ist und ihr habt doch gesehen, das ist da und da so gewesen. Und darum fühlt er sich vielleicht so. Und dann kann man auch vergleichen mit anderen Schülern oder so, um nicht sozusagen Leute zu outen. Und
über das Modell von dir kann man einiges
machen. Und es ist halt nicht der Lehrer, der sagt, ja, ihr wisst doch, wie das ist, wenn jemand sauer, dann ist es kein Schulbuchunterricht.
Okay. Wenn ich das vielleicht nochmal mit dem Stichwort Sucht anfügen darf. Also Schizophrenie ist eine relativ abstrakte Krankheit für viele. Ne? Mhm. Aber wenn man das verknüpft mit Cannabismissbrauch, worüber man da auch eine Schizophrenie rutschen kann, das ist auch immer plötzlich ganz nah bei den Schülern und Schülerinnen. So eine Diskussion. Mhm. Und das finde ich eben das Spannende oder auch Umgang mit Ängsten oder Versagen, Leistungsangst oder Versagensängste, da ist man plötzlich auch nah dran. Ne? Oder wenn du auch erzählst, wenn ich dir sagen darf, dass du dich einfach da manchmal total zurückgezogen hast von der Welt und so, dass man emotional auch das nachvollziehen kann und natürlich manchmal schwer nachzuvollziehen, warum etwas überhaupt nicht weggeht oder eben so massive Folgen hat, wie zum Beispiel Cannabismissbrauch. Man denkt, das ist mal ein interessantes Abenteuer, aber was sich unter Umständen daraus entwickeln kann. Und da finde ich eben auch wichtig, dass man ein Gefühl dazu findet, ein eigenes Risiko oder eigene Gefährdung und das auch mit den Schülern auch und Schülerinnen auch so zu erkunden. Und wie gesagt, es geht manchmal um völlig banale Dinge, auch deshalb auch nochmal zum Thema Alter und Psychiatrie, dass zum Beispiel kleine Lerngruppen für manche auch ganz wichtig sind. Ne? Oder dass es einen Unterschied macht, ob ich vorne direkt am Pult sitze oder ganz hinten. Mhm. Das ist für manche Schüler ein deutlicher Unterschied, die da besonders empfindlich sind. Und solche Dinge auch miteinander auch zu erkunden und zu gucken, was hält mich gesund, was trägt mich. Und
die Frage ein, was mache ich, wenn es mir schlecht geht? Ja. Also gehe ich raus und laufen, oft sind da Jungs, die sagen, wir spielen Basketball oder so. Mhm. Und dann denke ich so, okay, das hätte ich auch machen sollen. ich esse dann lieber. Und das sind aber so Dinge, die worüber man aktiv gar nicht immer nachdenkt, aber die einem im Alltag dann ganz toll helfen können, wenn man sagt, okay, ich habe mein Buch, mein Handwerksbuch und wenn es mir schlecht geht, dann weiß ich, ich schlage Seite 32 auf und weiß, ich kann mit meinen Freunden reden oder Seite 34, ich gehe zum Vertrauenslehrer oder so, dass man einfach weiß, was man machen kann.
Ja, und es gibt Menschen wie du zum Beispiel, die den Mut haben, offen dazu zu stehen, das macht auch Mut, so Vorbilder zu haben. Ja. Auch vorhin auch mal auf das Lernermodell, so ein Stichwort. Ne?
Da braucht es mehrere Teile dazu. Das wird so ein bisschen vielleicht zum Schlusswort führen, weil ihr braucht Menschen, die sich dafür interessieren, zum Beispiel in deinem Psychiatriegespräch, da braucht es Bürger, da braucht es sozusagen auch Betroffene und Angehörige, die hingehen, und es braucht auch Professionelle, die sich dafür interessieren, und deswegen möchten wir ganz am Ende dann nochmal kräftig Werbung dafür machen, das zu nutzen. Ja. Du hast diese Seite genannt, wo man darüber recherchieren kann, wo man in allen Regionen etwas findet, das ganz viele Orte gefunden. Ich kann sagen, ich bin darüber auf die Düsseldorfer Psychiatriegespräche gestoßen, die ich bereits kannte und nochmal gesehen habe, dass man dann auch auf Homepages stößt, wo man alles erfährt, was man dazu braucht, um hingehen zu können. Also es ist nicht so, dass man dann nur irgendeine Adresse oder eine Telefonnummer erfährt und man anrufen muss, wenn man auf eure Homepage geht, der Düsseldorfer Psychiatriegespräche, da weiß man den Ort, man weiß die Uhrzeit und da steht auch, dass man sich nicht anmelden muss, wenn man es nicht will. Das heißt, wenn man an sowas teilnehmen will, geht man einfach nur auf die Homepage und erfährt, wo es ist, wann es ist und alles, was man wissen muss.
Und über Verein Elan kann man uns auch für Schulen buchen. Und für Unternehmen. Wir kommen überall hin. Überall
kommen wir hin. Aber alle wissen dass die Vereine, die wir jetzt hier zu Gast haben, das wir nicht aus kommerziellen Gründen machen. Das ist also eher ein tolles Angebot. Also wenn vielleicht Lehrende unter den Zuhörern sind, die denken, ja, geile Idee, sowas möchte ich auch mal haben. Menschen, die das so in meiner Klasse hinkriegen, dann seid ihr auch kontaktierbar.
Und Sponsoren können uns auch ansprechen.
Ja. Auch das. Und wir haben heute tatsächlich ja zwei Aspekte gehabt, fand ich so ein bisschen indirekt. Also wir haben gesprochen über Trialog, also über drei, ich sage jetzt mal wieder Parteien, die auf Augenhöhe etwas voneinander lernen, ihre Perspektiven austauschen. Und eigentlich habt ihr auch noch so ein bisschen angeschlossen an unsere letzte Folge, als wir so ein bisschen Anti-Stigma-Arbeit gemacht haben. Ja. Als du so ein bisschen auch erzählt hast, wie die Schüler auf dich reagieren, wenn du erzählst, Wir haben ja letzte Mal in der letzten Folge auch gesagt, das Beste, was hilft, um Stigma abzubauen, ist der persönliche Kontakt. Ja. Und das wiederum, und das hört sich fast trivial an, aber das wiederum ermöglicht auch Hilfe zu suchen. Und deswegen finde ich, ist das sehr wichtig, dass man Stigma reduziert über den persönlichen Kontakt, über Schulprojekte, vielleicht auch indem man persönlichen Kontakt als Besucher von einem triologischen Forum in seiner Stadt mal macht. Man muss gar nichts sagen, man kann sich da auch hinsetzen und einfach mal teilnehmen, um im persönlichen Kontakt ein anderes Bild zu bekommen, was zu lernen. Und dazu würden wir halt einladen. Und das war die Idee, warum wir gesagt haben, wir machen mit euch beiden eine Folge zum Thema Trialog. Also ganz herzlichen Dank an euch beide, dass ihr unser Gast gewesen seid heute, dass ihr so offen erzählt habt von eurer auch langjährigen Arbeit, von den tollen Erfahrungen, aber auch, dass es ein bisschen anstrengend ist, dass man das auch miteinander erarbeiten muss. Es fliegt einem nicht zu. Und ja, wie immer hoffen wir, dass wir mit unserem Podcast Inspirationen gegeben haben, Anregungen gegeben haben, auch ein bisschen geworben haben dafür, nach der Folge nochmal zu recherchieren, vielleicht auch sein Handeln zu verändern. Ja, eure Einladung klingt noch nach, dass die Trialogforen davon leben, dass möglichst viele Menschen aus allen Perspektiven daran teilnehmen. Eine herzliche Einladung, die für alle gilt, sich das in seiner Umgebung einmal anzuschauen. Ja, und wenn ihr den Podcast quasi gut findet und keine Folge verpassen wollt, ist Abonnieren eine tolle Geschichte. Und in diesem Sinne ganz herzlichen Dank an euch.
Ja. Tschüss, schön, dass ihr da wart.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja,
hat Spaß gemacht.
Danke an euch. Ja.